Ich lese den Predigtext aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 8. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch Werke des Gesetzes oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr es angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Der, der euch den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch Gesetzeswerke oder tut er es durch die Predigt vom Glauben? Und so war es bei Abraham. Er hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. 1. Mose 15, Vers 6. Also erkennt doch, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und die Schrift hat das vorhergesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham, 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Das sind Worte der Heiligen Schrift. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer hat euch bezaubert? Fragt der Apostel Paulus. Und das ist eine interessante Formulierung, denn beim Zaubern geht es ja darum, dass man den Leuten etwas vormacht, was nicht der Wirklichkeit entspricht, und den Blick auf Dinge lenkt oder ablenkt, sodass die Leute gar nicht mitbekommen, wie ihnen hier etwas vorgemacht wird. Und das verwendet Paulus hier, um in der Gemeinde etwas richtig zu stellen. Und deswegen habe ich diesen Text gewählt. Der ist nämlich gar nicht vorgesehen für heute, für den Reformationstag, aber ich fand diesen Text sehr passend. Und da es im evangelischen Glauben immer um die Freiheit geht, habe ich mir die auch genommen. Sagen, ich tausche das einfach mal aus. Wer hat euch bezaubert? In der Geschichte der Gemeinde Jesu ist das immer wieder vorgekommen. Und zwar, es gibt unterschiedliche Arten. Manchmal findet eine solche Verzauberung dadurch statt, dass ganz plötzlich auf einmal eine Idee aufkommt und in die Gemeinde hineinschwappt und das Eigentliche hinwegstößt und etwas anderes an die Stelle setzt. Was ist das Eigentliche? Paulus sagt, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor Augen gemalt war? Das ist ja eine schöne Formulierung. Vor Augen gemalt. Da kann man sich vorstellen, dass Paulus alle seine Kunst der Rede genutzt hat, um den Galatern nicht nur irgendeine Theorie zu bringen, sondern wirklich ein sehr lebendiges Bild von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, sagt er. Und mit diesen wenigen Worten verdichtet er hier das, was er in anderen Briefen auch sagt, im Korintherbrief zum Beispiel, dass alleine die Predigt von Jesus, der gekreuzigt ist, für uns an unsere Stelle getreten, unsere Schuld zu tragen als das Opferlamm Gottes, durch den uns vergeben wird, dass wir Kinder Gottes werden können. Das ist doch die ganze Botschaft, die dahinter steht, in diesen wenigen Sätzen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden, sagt der Apostel Petrus, nicht dem Hauptmann Cornelius. Das ist die ganze Botschaft, die er hat. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du selig. Und hier sagt er nun diesen Gemeinden in Galatien, in dieser Gegend, was heutige Türkei ist, das waren verschiedene Gemeinden, euch war doch Jesus Christus vor Augen gemalt als der Gekreuzigte. Und darin ist alles gesagt, was für unseren Glauben wichtig ist. Und jetzt auf einmal sind sie bezaubert. Das heißt, jetzt ist diese zentrale Botschaft verdunkelt oder zur Seite gerückt gegenüber etwas anderem. Was war das? Das muss man hier wissen. Und das geht aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes hervor. Und zwar waren Leute gekommen in diese Gemeinden. Und das war nicht nur in Galatien so, sondern überall, wo christliche Gemeinde entstanden war. Und diese Idee kam von Israel, von Juda insbesondere. Da gab es nämlich den Streit darum, ob Heiden, also Römer, Griechen, wenn sie Christen werden, ob sie dann nicht logischerweise beschnitten werden müssen. Und viele Judenchristen sagten, ja natürlich müssen die beschnitten werden, denn sie werden ja dann durch den Glauben an Jesus Christus sozusagen teilhaftig, sie werden Teilhaber am Volk Gottes, das war das Volk Israel, und die Juden kennzeichneten sich dadurch, dass sie beschnitten waren. Und wir lesen aber in der Apostelgeschichte, dass der Apostel Petrus eine Predigt hielt im Haus eines heidnischen Hauptmanns, Cornelius, und der war nicht beschnitten, aber der war gottesfürchtig, der war auf der Suche nach Gott. Und während der Apostel Petrus ihm predigt, wird dieser Mann vom Heiligen Geist ergriffen, erfüllt. Und als Petrus das merkt, dass die Botschaft von Jesus bei diesem Mann ankommt, da sagt er, dann will ich dich taufen. Und darüber gab es dann Streit, weil nämlich gesagt wurde, ja, wie kannst du denn jetzt den taufen, der ist gar nicht beschnitten. Und der Apostel Petrus sagt dann, ja, wie kann ich aber denn jetzt jemandem das verwehren, ihn zu taufen, wenn doch ganz deutlich Gott ihm seinen Geist geschenkt hat, dass er die Botschaft versteht und auch mit seinem Munde das bekennen kann. Also hat er ihn getauft, ohne ihn zu beschneiden. Und dann war diese Diskussion in der ganz frühen Kirche lebendig. Ist es jetzt nötig, ja oder nein? Und die Apostel sagten, nein, es ist nicht nötig. Und jetzt ist aber Paulus in einer Situation, wo er merkt, in diesen neu gegründeten Gemeinden in Galatien, wo viele Heiden, Römer, Griechen und so sich haben taufen lassen, um durch ihre Verbindung mit Jesus Christus selig zu werden, kommen auf einmal Leute, die sagen, ja, aber es ist auch nötig, dass ihr beschnitten werdet. Und das heißt, es wird etwas anderes noch hinzugefügt zu dem Glauben an Jesus Christus. Und Paulus sagt, wer hat euch denn bezaubert? Das heißt, wer hat denn mit euch dieses Gaukelspiel gemacht, dass auf einmal das Zentrum an die Seite rückt und ein anderes Thema auf einmal hier so eine Bedeutung gewinnt, nicht? Und ihr merkt schon, warum ich diesen Text jetzt gewählt habe, weil das ist natürlich das Reformationsthema schlechthin. Was ist passiert im Laufe der Christenheit? Bezauberung hat da stattgefunden, allerdings langsam, allmählich. Rücken immer mehr Dinge auf einmal ins Blickfeld, die gar nicht Zentrum sind, und sie werden zum Zentrum. Die Unterordnung unter den Papst, wovon nichts geschrieben steht in der Heiligen Schrift, die Beachtung des Kirchenrechts, so und so viele Feiertage, die heilig sind und wo vorgegeben ist, was man da tun darf oder nicht, was man essen darf, was man nicht essen darf, was alles zu machen und zu beachten ist, dass Martin Luther einmal geschrieben hat, wenn der Papst könnte, würde er uns noch vorschreiben, wann wir furzen dürfen und wann nicht. Das klingt natürlich jetzt übel, aber weil so vieles geregelt war, nicht? Wenn man mal das durchgeht, wie in dieser Zeit, wie viele Tage des Jahres kirchlich besetzt waren mit genauen Vorschriften, das ist irre. Und das alles sollte der Weg sein, dass man durch dieses irdische Leben sich ins Himmelreich hinein pilgert und Ablass kaufen oder eine Kapelle stiften. Oder die Heiligen, zu denen man betet, Christophorus und, die man anfleht um Fürbitte, wovon nichts geschrieben steht, wo auf einmal das Wort, was im Hebräerbrief steht, nehmt euch die zum Vorbild. Also man kann sich ja orientieren an Menschen und sagen, der hat's gut gemacht, das ist mir ein Vorbild. Aber dann rückt das auf einmal so ins Zentrum, dass auf einmal zu diesen toten Heiligen gefleht wird, obwohl das selber Menschen waren, sündige Menschen, die nur durch das Opfer Christi selber gerecht werden konnten, Vergebung ihrer Sünden hatten und nur durch Christus eigentlich einen Platz überhaupt im Reich Gottes hatten. Und die kommen auf einmal hier ins Zentrum und werden beachtet und werden Kerzen angezündet und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht das darstellen, warum dieser Weg dahin ein langsamer und in seinen einzelnen kleinen Schritten durchaus logisch nachvollziehbarer Weg ist, aber das Ergebnis ist, und das hat Martin Luther ja dann ganz deutlich gesagt, mit anderen Worten, Bezauberung. Christus, der für uns gelitten hat und der uns zu Kindern Gottes macht, gerät irgendwo in die Ecke, in den Winkel und lauter andere Dinge geraten ins Zentrum. Und es ist hier genauso, dass der Apostel Paulus im Grunde genommen sagt, es geht eben nicht um die Beschneidung und die Beachtung der jüdischen Feiertage und so weiter, sondern es geht alleine, jetzt kommt schon ein wichtiges Stichwort der Reformation, es geht alleine um Jesus Christus, den Gekreuzigten, denn durch den werden wir Kinder Gottes und nicht durch unsere Bemühungen. Und deswegen steht im Kern hier die Frage, reicht es aus, zu vertrauen und zu glauben an Jesus Christus, dass er für uns genug getan hat und dass er sozusagen uns auf seinem Rücken, das ist ein schönes Bild, ne? Er nimmt uns auf seinen Rücken und trägt uns da hinein in das Reich Gottes, zu dem wir niemals aus eigenen Anstrengungen kommen könnten. Ich erinnere mal, vor Jahren hatten wir hier einen Gottesdienst, da habe ich einen Film gezeigt von einem Mann, dessen Sohn gelähmt ist im Rollstuhl, und der wollte aber immer gerne den Iron Man machen, was natürlich gar nicht geht, nicht? Und da habe ich gefragt, kann ein Mann in einem Rollstuhl einen 100-Meter-Lauf gewinnen? Und die Kinder sagen natürlich, nein, kann er nicht. Erst recht kann er nicht Fahrrad fahren oder schwimmen. Aber dann haben wir diesen kurzen Clip gesehen, 5 Minuten mit einem schönen christlichen Lied untermalt. Und da sieht man, wie dieser Mann, der war bei der Armee gewesen und war wahrscheinlich in guter körperlicher Kondition, hat so trainiert, dass er seinen Sohn zuerst einmal, ich glaube, das geht ja mit Joggen los, ne, im Rollstuhl fährt ein Marathon. Mit Schwimmen geht's los. Also dann zuerst zieht er ihn in einem Gummiboot hinter sich her und dann fährt er Fahrrad. Der Junge sitzt vorne drin und dann schiebt er ihn mit dem Rollstuhl diesen Marathon. Es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie lange der dafür gebraucht hat, aber der Sohn war glücklich. Und das habe ich verwendet als ein Bild, nicht? Na, der kann das ja nicht schaffen. Aber der Vater hat es für ihn gemacht. Und das ist ein schönes Bild unseres Glaubens. Alleine Christus bringt uns dahin. Und nicht unsere eigenen Anstrengungen und auch nicht unsere eigenen Riten und was man da alles vielleicht an die Stelle setzt, sondern Christus allein. Das ist das Thema der Reformation. Christus allein und alleine durch den Glauben an ihn. Und jetzt taucht dieses Thema immer wieder in neuem Gewand in der Christenheit auf. Wir haben sicherlich heute andere Themen als diese Frage nach der Beschneidung. Aber die Frage, ob es wirklich Christus alleine ist, ist auch heute noch aktuell. Und Paulus macht das ja hier mit einer rhetorischen Frage. Ich will von euch eins wissen, schreibt er. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, durch Anstrengung, durch Taten, das nennt er Werke des Gesetzes, nicht, was wir alles aufwenden, um Gott zu beeindrucken, oder habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch die Predigt vom Glauben? Und die Frage, wodurch bekommen wir Gottes Geist, ist eine sehr, sehr zentrale Frage, denn ohne Erfüllung mit dem Heiligen Geist können wir keine Christen sein. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr müsst, oder dem Nikodemus gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, ihr müsst neue Menschen werden. Aber wir können nicht aus eigener Kraft neue Menschen werden. Deswegen sagt Jesus Johannes 3, die neue Geburt geschieht durch Wasser und Geist. Taufe ist, dass ein Mensch sagt, ich höre diese Botschaft und ich nehme sie an. Ich will, dass das für mich Gültigkeit hat. Und das wird verdichtet in der Taufe. Und dann wirkt Gott durch seinen Geist, dass ein Mensch ein neuer Mensch wird. Oder wer als Kind getauft ist, der hört dann aber diese Botschaft und kann sagen, ja, ich nehme diese Botschaft für mich an. Das soll in der Konfirmation geschehen. Es ist etwas absurd, dass alle Kinder gleichermaßen in der 8. Klasse das dann bekennen sollen, obwohl jedem klar sein muss, dass niemals alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt lebensgeschichtlich das dann für sich so entdecken. Deswegen finde ich das unsinnig. Und wäre eigentlich froh, wenn manchmal Konfirmanden da säßen, die sagen, das ist mir alles überhaupt gar nicht einleuchtend, ich will das nicht. Dann könnte man nämlich sagen, ich konfirmiere jetzt nicht, weil diesem Kind das überhaupt noch nicht einleuchtet. Nicht? Aber dann sind die Omas dahinter und die sagen, ach, du musst doch konfirmiert werden und sonst kriegst du keine Geschenke und all so einen Scheiß. Und dann haben wir wieder genau das. Auf einmal ist ein Ritus, weil das ja immer so ist, 8. Klasse ist Konfirmation, nicht 9. Klasse. War nicht 5. Klasse, wenn ein Kind zum Beispiel mit 11 Jahren sagt, ich glaube das von ganzem Herzen. Warum macht man das dann nicht? Und sagt, jetzt hat dieses Kind ein Ja gefunden zu dem Sinn seiner Taufe und jetzt feiern wir das in der Gemeinde. Nee, 8. Klasse. Wir brauchen uns gar nicht erheben und sagen, ja, die Katholiken haben ja damals das nicht. Wir sind ja selber ganz genauso, evangelische Kirche, Absurdistan. An vielen Stellen, ich könnte jetzt noch andere Beispiele bringen, aber ich will euch auch nicht langweilen. Habt ihr den Geist empfangen durch Werke, durch irgendwie solche äußeren Dinge, als wenn der Heilige Geist vom Himmel geschüttet würde, weil jetzt ein Kind in der 8. Klasse hier vorne steht, weil es halt so gemacht wird? Nein, der Heilige Geist wird gegeben, da wo der Glaube gepredigt wird, die Botschaft, von Gott ausgeteilt und wo sie von einem Menschen angenommen wird. Und da geschieht Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die brauchen wir, weil der Apostel Paulus im Korintherbrief die ganzen Gaben aufzählt, die für die Gemeinde wichtig sind. Die Gabe zu lehren, die Gabe zu evangelisieren, die Gabe zu trösten, zu ermahnen, eine besondere Gabe zum Gebet, die Gabe für Kranke zu beten, dass Gott sie anrührt und sie vielleicht heil werden. Alles wichtige Gaben der Gemeinde, durch den Heiligen Geist gewirkt. Was will die Gemeinde Jesu in dieser Welt tun ohne den Geist Gottes? Nichts. Deswegen sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja klar, wir können einen Kaffeekreis anbieten und uns über die Neuigkeiten im Dorf austauschen. Aber das können alle anderen auch. Also dadurch sind wir noch nicht christliche Gemeinde. Was können wir inhaltlich wirklich tun und leisten ohne Gottes Geist? Nichts. Und deswegen ist das entscheidende, zentrale Thema. Und Paulus sagt, wodurch habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Durch den überhaupt alle Taten, die Gott tun will in seiner Gemeinde, geschehen unter euch? Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr auf Pilgerfahrt wart? Oder weil ihr 2 Wochen gefastet habt? Nein, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, weil die Predigt von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, unter euch wirksam und lebendig wurde, weil ihr sie angenommen habt. Und da hat Gott euch seinen Geist gegeben. Und das müssen wir, liebe Gemeinde, unbedingt wissen. Denn so wie Paulus die zurückgewiesen hat, die zusätzlich noch die Beschneidung einführen wollten, oder wie Luther den Anspruch Roms, des Papstes, des Kirchenrechts zurückgewiesen hat, so müssen auch wir einen klaren Standpunkt haben und all diejenigen zurückweisen und ihnen einen Korb geben, die nicht alleine bei Jesus Christus bleiben, dem Gekreuzigten. Das ist der Schlüssel zur Seligkeit und nichts anderes. Und ob wir nun nach modernen Erkenntnissen trachten oder danach geschrien wird, dass man sagt, ja, aber wir müssen doch irgendwie mit der Zeit gehen, sonst können wir doch nicht wirkungsvoll in unserer Gesellschaft arbeiten, wer will denn das noch hören von dem Gekreuzigten? Oder ob da irgendwelche speziellen Frommen kommen, die uns wieder auf irgendwelchen Nebengleisen ins Nirgendwo führen wollen, weil sie zum Beispiel sagen, der Sabbat ist wichtig und das ist der Samstag, das ist der Sabbat und nicht der Sonntag. Oder ob der Empfang des Heiligen Geistes in manchen christlichen Kreisen festgemacht wird an der Handauflegung durch irgendwelche Apostel. Gibt's ja auch. Ne? Die Apostel legen die Hände auf und das ist dann der Zauber, wo der Heilige Geist vermittelt wird. Oder an die sogenannte Glaubenstaufe das Knüpfen. Gibt es ja auch, ne, dass gesagt wird, ja, wenn du aber als Kind getauft bist, dann ist das gar keine richtige Taufe und dann musst du noch einmal getauft werden, wenn du es dann erkannt hast. Und sonst ist das alles nicht richtig. Gibt's doch alles. Ist doch in der Christenheit alles lebendig. Will ich alles zurückweisen und sagen, das ist Scharlatanerie? Wenn ein Mensch bekennen kann, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben und für seine Rechtfertigung auferstanden ist und dass er durch Jesus Christus das Leben hat, dann ist in diesem Menschen offensichtlich der Heilige Geist. Denn sonst könnte er das gar nicht bezeugen. Und dann will ich nicht, dass noch irgendwelcher Firlefanz hinzugedichtet wird, der jetzt noch nötig sei, damit dieser Mensch dann wirklich ein richtiger Christ ist. Ihr seid, schreibt Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, in Jesus Christus seid ihr, nachdem ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also da, wo ein Mensch sagt, ja, ich glaube und sich zu Christus bekennt, ist das geschehen. Wir merken also, dass in dem kleinen Stück Galater 3, 1 bis 8 all das steckt, wenn man das genau beleuchtet, was die großen reformatorischen Schlagworte sind. Allein um Christi willen. Solus Christus hat Luther das genannt, ne? Latein natürlich damals. Oder allein aus Gnade, alleine weil Gott gnädig ist, nicht weil wir ihn beeindrucken oder uns das irgendwie erkaufen oder erwirken durch unser Sein. Alleine durch den Glauben. Und wir wissen das alles alleine auf Grundlage der Heiligen Schrift. Denn da steht es geschrieben. Sonst nirgends. Paulus spricht von der Predigt, der Botschaft vom Kreuz, durch den Gemeinden in Galatien der Geist Gottes geschenkt worden war und durch den geistliche Taten dann auch geschehen waren. Und deswegen wollen wir auch immer wieder auf diese Botschaft hören, denn aus dieser Botschaft kommt auch immer wieder jede neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die brauchen wir ja als Gemeinde. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Was sind die dringenden Aufgaben, die sich stellen heute? Und wie können wir die erfüllen? Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir brauchen Gottes Geist. Aber ohne Hören auf diese Botschaft bekommen wir ihn nicht. Deswegen ist es auch wichtig, immer wieder neu die Botschaft zu hören, ausgelegt zu bekommen. Ich brauche das übrigens auch. Ich höre dann Predigten an von guten Leuten im Internet. Könnt ihr auch machen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.